Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zum Auftakt des 25. UN-Klimagipfels haben wir vor 2 Wochen in dieser Sendung mit Ulrike Kornick gesprochen. Die Forscherin vom Mercator-Institut für Klimafolgenforschung in Berlin erklärte damals, welche Weichen in Madrid gestellt werden müssten, damit der Klimaschutz global endlich Fahrt aufnimmt. Ihre Kernaussage war, die Unterzeichner des Pariser Klimaabkommens von 2015 müssen ihre Selbstverpflichtung wirklich umsetzen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, und sie müssten ihre Ambitionen künftig deutlich steigern. Seit Sonntag wissen wir, dass in Madrid nichts davon auf den Weg gebracht wurde. Die Klimadiplomaten verhedderten sich im Streit um technische und juristische Details und brachten am Ende nur einen Minimalkonsens zustande. UN-Generalsekretär Antonio Guterres twitterte am Ende frustriert: Ich bin enttäuscht von der Konferenz. Die internationale Gemeinschaft habe eine große Chance vertan. Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln war vor Madrid schon bei 22 anderen Weltklimagipfeln dabei. Ich habe vor 1,5 Stunden mit ihm telefoniert und ihn gefragt, teilen Sie die Einschätzung des UN-Generalsekretärs, außer Späßen nichts gewesen in Madrid?
Ja, ich bin natürlich auch sehr enttäuscht. Also wir alle spüren die Folgen des Klimawandels. Die Wissenschaft sagt klar und deutlich, dass wir uns in einer Klimakrise befinden und jetzt sofort handeln müssen. Millionen Menschen haben das verstanden und gehen auf die Straße und demonstrieren zu Klimaschutz. Und doch hat sich die Staatengemeinschaft eben nicht einigen können, ein klares Signal zu setzen, sondern verliert sich in klein-klein. Handeln im Zeichen der Klimakrise sieht wirklich anders aus.
Johann Rockström, der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat im Nachgang gesagt, alle wichtigen Themen wurden in Madrid vertagt. Wie kam es dazu und wie haben Sie die Konferenz in Madrid erlebt?
Ja, die Klimakonferenzen sind sehr, sehr kompliziert. Also man verhandelt hier im Konsensprinzip. Das bedeutet, kein einziges der 196 Staaten darf dagegen sein. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, da überhaupt zu Entscheidungen zu kommen. Und das klappt eigentlich nur, wenn die großen Staaten zusammenarbeiten. Mal ein Beispiel, das Klimaschutzabkommen von Paris ist lange, lange vorbereitet worden. Da haben sich die USA und China weit vor der Konferenz geeinigt, wie man vorgeht. Und dann haben sie die anderen Staaten entweder mit einbezogen oder isoliert. Jetzt hat sich aber die USA aus dem Prozess zurückgezogen. Und das macht es leider den Störenfrieden sehr, sehr leicht, sich aus der Deckung zu trauen und eben Entscheidungen zu verhindern. Und das haben eben Länder wie Brasilien, Australien, zum Teil auch Japan genutzt. Alles Regierungen, die nichts vom Klimaschutz halten. Und die haben den Spielraum genutzt und auf relativ dreiste Art und Weise blockiert. Und deswegen ist am Ende quasi nichts rausgekommen.
Nun gibt es ja wegen genau dieses Befundes, den Sie gerade schildern, Leute, die sagen, lasst uns diese ergebnislosen Mammutkonferenzen künftig gar nicht mehr durchführen, denn offenbar bringen die ja nichts, wenn große Player, also Regierungen großer Staaten wie die USA, Brasilien und Australien, die von Rechtspopulisten geführt werden, überhaupt kein Interesse am Klimaschutz zeigen. Teilen Sie diese Argumentation oder würde das heißen, das Kind mit dem Bart auszuschütten?
Also ich würde ganz klar sagen, dass die Klimadiplomatie überhaupt nicht nutzlos ist. Sie ist sehr, sehr wichtig und wir stünden sehr viel schlechter da ohne diesen Prozess. Also wir haben mal ausgerechnet, die Temperaturerhöhung unter allem Klimaschutz, ohne das Pariser Klimaschutzabkommen, wären wir ungefähr bei 3,5 Grad und heute sind wir bei ungefähr 3 Grad. Das ist deutlich besser, aber immer noch weit weg von dem, wo wir sind. Der Prozess alleine kann das Problem nicht lösen, insbesondere nicht in Zeiten von Populismus, wo Regierungen auf eigenen Vorteil setzen und Wissenschaft und Fakten ignorieren. Man könnte ihn vielleicht ein bisschen abspecken und durch andere Prozesse erweitern. Und das hat der Generalsekretär Guterres hat das versucht dieses Jahr. Er hat einen Sondergipfel gemacht im September und hat nur die eingeladen, die tatsächlich auch es ernst meinen mit Klimaschutz. Und bei der Veranstaltung waren zum Beispiel USA und Australien überhaupt nicht dabei.
Also die Idee einer Allianz der Willigen, die ja manche auch schon ins Feld geführt haben, das hielten Sie für einen guten Ansatz auch?
Ja, unbedingt. Also das braucht es sowieso auch im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens. Das funktioniert ja nur so, indem eben Länder freiwillige Selbstverpflichtungen eingehen. Und das kann nur funktionieren, wenn wirklich große Staaten zusammenarbeiten, um den ersten Schritt zu machen und dann andere mitzuziehen. Und diese Allianz der Willigen, die war eben in der Vergangenheit, war das die USA und China, das geht nicht mehr und jetzt muss man neue Allianzen finden. Und die einzigen, die ich sehe an dem Bild, ist eben die EU. die kann eben zu Hause sich neue Klimaschutzziele auferlegen, den Green Deal umsetzen, könnte dann sich zusammentun mit China und gemeinsam das Vorgehen beschließen und damit dann hoffentlich andere Staaten mitziehen. Das wird nicht einfach. Die USA wird versuchen, genau das zu verhindern. Aber ich glaube, zurzeit ist das der einzige Weg nach vorne.
Sie haben vorhin gesagt, wenn sich alle an die gemachten Zusagen 2015 in Paris halten würden, würden wir wahrscheinlich bei einer Welt landen, die 2100 ungefähr 3 Grad wärmer wäre als vor Beginn der Industrialisierung. Jetzt haben Sie den Green Deal Ursula von der Leyen angesprochen, diesen Vorschlag der EU-Kommission, etwas stärker aufs Gas zu drücken beim Klimaschutz und schon bis 2050 klimaneutral zu werden. Wie viel näher brächte uns das denn dem Erreichen des 1,5 oder 2 Grad Ziels?
Ja, das würde natürlich unsere Temperaturschätzung verbessern, ein kleines bisschen wahrscheinlich, aber das ist nicht der Punkt. Der wirklich wichtige Punkt wäre die Signalwirkung. Wenn jetzt ein Land oder eine Gruppe von Ländern wie die EU beschließt, komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, das sehr schnell, und damit quasi das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens umzusetzen, wo sich ja alle Länder verpflichtet haben, genau das zu tun. Wenn also eine große Gruppe von Ländern das jetzt tut und verbindlich beschließt, dann hat das eben eine Signalwirkung an alle anderen, dass diese Transformation tatsächlich passiert und dass man sich doch beeilen sollte, damit auf den Zug zu springen, denn sonst verpasst man vielleicht was. Deswegen ist es also wichtig, dass die EU diesen Schritt geht und als Vorreiter hier vorangeht. Wenn das nicht passiert, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz, denn wer soll das sonst machen? Dann können sich alle zurücklehnen und auf die anderen verweisen.
Wenn der Vorstoß der EU so sinnvoll und erwünscht ist, warum ist dem denn dann keiner gefolgt? Also da hat es ja mit der Allianz der Willigen dann offenbar noch nicht geklappt, in Madrid zumindest.
Ja, die EU hätte natürlich das sehr viel früher machen müssen. Alle haben eigentlich gehofft, dass schon dieses Jahr die EU das beschließt und auch das kurzfristige Ziel erhöht und sagt, wir stehen dazu, wir machen jetzt ambitionierten Klimaschutz. Das ist leider nicht passiert. Auch die EU ist etwas zögerlich. Der Vorschlag des Green New Deals kam jetzt von der Kommission, der ist noch gar nicht durch alle Mitgliedstaaten durch. Da müsste die EU noch deutlicher werden, um genau das zu tun. Ich glaube, so ein bisschen die Allianz der Willigen passiert schon. Es gibt immer mehr Länder und auch Bundesstaaten, die sich das Ziel der Klimaneutralität auferlegen. Diese Gruppe wird immer größer. Kalifornien zum Beispiel gehört zu der Gruppe. Also diese Gruppe wird immer größer. Und ich glaube, das ist, worauf man hinarbeiten muss, diese Gruppe so groß zu machen, dass sie quasi alle anderen mitziehen.
Ist das aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was jetzt passieren muss im nächsten Jahr im Vorlauf zur nächsten Konferenz in Glasgow, also diese Seilschaften quasi zusammenbinden?
Ja, ich glaube, 2 Dinge sind wichtig, um Glasgow zum Erfolg zu führen. Das eine ist, diese Gruppe der Staaten, die klimaneutral werden wollen, zusammenzubringen und zu vergrößern und möglichst viele in diese Gruppe reinzubringen. Und das Zweite ist, auf dem diplomatischen Weg Allianzen zu schmieden mit den Großen, also die EU mit China zusammen, ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen und damit eben vorzuzeigen, wie dieser Gipfel aussehen kann. Ich glaube, das wäre das Allerwichtigste. Wenn die EU es nicht schafft, sich mit China vor dem Gipfel zu einigen, dann wird es sehr schwierig.
Sie haben schon 23 Klimakonferenzen begleitet vor Ort. Welches Etikett, welches Label würden Sie Madrid aufkleben?
Ja, das war für mich sicherlich eine der enttäuschendsten Klimaverhandlungen. Die Erwartungen waren nicht hoch, aber selbst die niedrigen Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Wir sind sehr, sehr spät dran. Wir haben jetzt lange verhandelt. Das war die 25. Klimakonferenz. Wir stehen vor einer Klimakrise. Wir sehen, dass wir eigentlich einen Notstand haben und wir müssten sofort handeln. Und der Phlegmatismus, der sich ein bisschen dabei gemacht hat, oder auch die Dreistigkeit, in der einige Länder blockiert haben, die hat mich sehr, sehr enttäuscht.
Soweit das Gespräch mit Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln.